Eiserne Flöte Nummer 22. Paling, geheime Übermittlung. Ein Mönch fragte Paling, was bedeuten die Worte geheime Übermittlung in Ost und West? Zitiert ihr diese Worte aus dem Gesang des dritten Patriarchen? Erkundigte sich Paling. Nein, antwortete der Mönch. Es sind die Worte des Meisters Shitu. Oh, ich habe mich geirrt, entschuldigte sich Paling. Ich bin eben ein kindischer Greis. Was bedeuten die Worte geheime Übermittlung in Ost und West? Das ist eine Frage nach einem Stück, nach einem Zitat aus einem wichtigen Sutra oder aus einem wichtigen buddhistischen Text. Und danach fragt der Mönch, was bedeuten diese Worte? Paling stellt die Gegenfrage, kommt das aus dem Gesang des dritten Patriarchen? Nein, antwortet der Mönch, das sind die Worte des Meisters Shitu. Oh, ich habe mich geirrt, entschuldigt sich Paling. Ich bin eben ein kindischer Greis. Warum ist das ein Koan? Was ist wichtig an dieser Geschichte oder was? Können wir daran erkennen? Wenn von einer geheimen Übermittlung die Rede ist, dann ist das etwas, was esoterisch ist. Esoterisch heißt, dass es kein Wissen, was in der Öffentlichkeit weitergegeben wird, sondern im Verborgenen. Nur in einer bestimmten Gemeinschaft, nur in bestimmten Situationen, das wirst du nie im Internet finden. Das lernt man nur, wenn man selbst da war. Esoterik bedeutet genau das Gleiche. Es bedeutet, dass man im Innern ist. Upanishaden zum Beispiel bedeutet eigentlich auch das Gleiche. Es sind auch verborgene Unterweisungen. Und das Zen nimmt als eines seiner Charakteristika, die es sich selbst zuschreibt, dass es eine besondere Überlieferung außerhalb der orthodoxen Lehre ist. Das heißt, während andere buddhistische Schulen sich darauf stützen können, entweder was an Sutras niedergeschrieben ist oder vielleicht was irgendwie auftaucht an Texten, gibt es ja im Vajrayana, diese Termas, die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erst auftauchen, Jahrhunderte vorher schon aufgeschrieben wurden, der Legende nach. Und das sind dann praktisch neue buddhistische Texte, die die gleiche Wichtigkeit, den gleichen Stellenwert haben wie ein Sutra. Ein Sutra ist ein Text, der angeblich vom Buddha selbst kommt, eine direkte Unterweisung vom Buddha. Deswegen fangen die auch immer so an. So habe ich es gehört. Das heißt, es wird immer betont, dass es ein Augen- oder Ohrenzeugenbericht. Und deswegen haben die auch immer den Aufbau, dass sie anfangen. Da und da fand das statt, um den ganzen die Farbe eines real geschehenen Events zu geben. Und die späteren Mahayana-Sutras kopieren diesen Stil. Die fangen auch alle an, so habe ich das gehört. Was da drin geschieht, ist nicht mehr besonders glaubhaft, dass es tatsächlich passiert sein könnte. Aber trotzdem fangen die Mahayana-Sutras so an, um sich diese Authentizität und diese Autorisation darüber zu beschaffen. Das heißt, die Autorität in anderen Schulen kommt meistens aus Schriften. Im Zen kommt die Autorisierung nicht aus Schriften. Es ist eine Überlieferung außerhalb der orthodoxen Lehre. Das heißt, es hilft auch nichts. Es ist kein Weg, dass man sich alle möglichen Sutras verschafft und sie liest und studiert. Das ist sicherlich nicht schädlich, aber das ist nicht der Kern der Art und Weise, wie im Zen Unterweisung betrieben wird. Ist nicht nur im Zen so, gibt es auch in anderen Schulen, auch im Vajrayana. Und dann werden diese Linien sehr wichtig. Die Zen-Legende ist, dass alle Lehrer sich in einer ununterbrochenen Linie zurück auf den Buddha zurückführen lassen. Das heißt, es ist immer eine Lehrer-Schüler-Verbindung und wenn man weit genug zurückgeht, dann findet man den Buddha unter seinen eigenen Vorfahren. Das ist natürlich auch ein Weg, um einer Art von Unterweisung, einer Schule Autorität zu geben. Man sagt, wir führen uns direkt auf den Buddha zurück. Das ist übrigens das Gleiche, was Christen machen, wenn sie sich, also katholische Christen insbesondere, wenn man sich auf die apostolische Nachfolge beruft. Das heißt, ein Nachfolger der Apostel ist. Wenn der Mönch also fragt, was bedeuten die Worte geheime Übermittlung in Ost und West, dann möchte er eigentlich eine ganz spezielle Unterweisung haben. Also er fragt wahrscheinlich nicht aus akademischem Interesse danach, was diese Worte bedeuten könnten, sondern eigentlich möchte er sagen, ich möchte jetzt mal unterwiesen werden. Ich möchte mal herausfinden, was das Entscheidende bei unserer Schule hier ist. Wenn wir keine Sutras studieren, darüber keinen Fortschritt machen können, wie funktioniert das dann bei uns? Was bekomme ich stattdessen, wenn ich mich nicht auf den Weg der Sutras einlasse, auf das Studieren und die Logik verzichte und hier in diesem Kloster praktiziere? Was bekomme ich dann? Worin besteht das? Worin besteht diese orthodoxe Unterweisung außerhalb der Lehren? Was würde ich antworten, wenn jemand mich das fragen würde, worin besteht die besondere Überlieferung außerhalb der orthodoxen Lehre? Das wäre eine schwierige Frage. In dem Moment, wo ich anfangen würde, das zu erklären, käme so etwas raus wie das, was ich eben erzählt hätte. Vielleicht interessant, historisch, aber letztlich auch nutzlos. Das, wonach der Mönch eigentlich fragt, ist etwas, was sich mit solchen Erklärungen nicht fassen lässt. Es ist esoterisches Wissen, was man nicht weitergeben kann, indem man etwas erklärt oder etwas beschreibt oder etwas zeigt oder irgendwelche Gleichnisse benutzt, sondern etwas, was man nur von innen heraus erfahren kann. Ein Weg, der letztendlich auf eigenem Erleben beruht. Und deswegen vermute ich, geht Paling auf seine Frage nicht so ein, wie man das vielleicht erwarten würde. Er macht nicht so eine lange Erklärung, wie ich sie gerade gemacht habe, sondern er scheint der Frage auszuweichen. Also, statt diese Dinge, die er ohne Zweifel weiß, zu erklären, was der Unterschied ist zwischen unserer Schule, der Zen-Schule, lieber Mönch, in der du angekommen bist, und den anderen Schulen, denen du den Rücken gekehrt hast, statt das zu erklären, scheint er das Thema zu wechseln und fragt, ob dieses Wort ein Zitat aus dem Gesang des dritten Patriarchen ist. Und der Mönch sagt, nein, die Worte von Meister Shitu, oh, ich habe mich geirrt, bin eben ein kindischer Kreis. Das Entscheidende an dieser Antwort ist, dass sie sich nicht auf die Ebene der Frage begibt. Die Ebene der Frage ist letztendlich, ich frage nach einem esoterischen Wissen, ich frage danach, wie ich Zen praktizieren soll. Und ich erwarte, dass das letztendlich ist, etwas ist, was mir über eine Erklärung zugänglich gemacht wird. So wie das in den anderen buddhistischen Schulen passiert. Da gibt es einfach Unterweisungen, und wenn man die Unterweisung mehr und mehr versteht, wird man mehr und mehr befreit. Im Zen glaubt man nicht an diese Art des Fortschritts oder ist da sehr misstrauisch, könnte man sagen. Und deswegen ist der Weg tatsächlich, statt solche Fragen zu beantworten, diese Art des Fragens zu entmutigen. Letztendlich jemand zu desillusionieren, zu enttäuschen. Deswegen auch dieses, oh, ich habe mich geirrt. Ich bin eben ein kindischer Greis. Wenn man schon keine Erklärung hat, dann will man zumindest nicht hören, dass der Meister, auf den man sich verlässt, dass der von sich selbst sagt, dass er ein kindischer Greis ist und überhaupt nicht weiß, wovon er redet. Dann will man zumindest einen großen, esoterischen Heiligen haben, der einem dann wortlos irgendetwas vermitteln kann. Aber auch dies Angebot lehnt Paling ab. sondern was dem Mönch eigentlich übrig bleibt nach seiner Frage, die er sich wahrscheinlich sorgfältig ausgedacht hat, ist nichts. Er hat versucht, etwas über die Essenz des Zen zu lernen, indem er eine Frage gestellt hat. Und er hat keine Erklärung in irgendeiner Art und Weise erhalten. Gar nichts. Wir können davon ausgehen, oder ich würde davon ausgehen, dass er auf jeden Fall danach total enttäuscht war. Das, weswegen er diesen speziellen buddhistischen Weg, den Weg des Zen eingeschlagen ist, das wird ihm nicht erklärt. Er hat sich extra zum obersten Mönch, zum Abt, sogar begeben, um seine Frage zu stellen. Wahrscheinlich nicht am ersten Tag, vielleicht nach 3 Monaten, vielleicht nach 3 Jahren. Und fragt jetzt, was machen wir hier eigentlich? Bei den anderen ist das so klar, wie der Buddhismus funktioniert. Bei uns gibt es nur diese geheime Übermittlung, aber ich habe die bis heute nicht gefunden. Was ich hier eigentlich nur erlebe ist, wir stehen morgens auf, mitten in der Nacht, dann rezitieren wir, dann essen wir, dann machen wir Arbeit, dann sitzen wir wieder, dann rezitieren wir wieder, dann essen wir wieder. Wie soll das alles dazu führen, dass ich irgendwie frei werde? Wie funktioniert das? Da muss doch irgendwie noch mehr hinter sein, hinter diesem stumpfen Ablauf. Das kann doch nicht alles sein. Und der Wunsch nach einer besonderen Erklärung und nach einer besonderen Erfahrung. Und letztendlich ist es das, was ich auf jeden Fall ganz lange auf Sessions gesucht habe. Neben dem äußeren Ablauf, der aus meiner Sicht nur dazu da war, um eine günstige Voraussetzung zu schaffen, damit besondere geistige Erlebnisse da waren, wie tiefe Samadhi oder sowas, tiefe Erkenntnis, tiefe Versenkungszustände. Davon bin ich ausgegangen, dass es letztendlich darum ginge bei Sessions, dass es deswegen diesen bestimmten Rahmen gibt. Aber ein Buch oder ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Brad Warner, ein anderer buddhistischer Lehrer, nennt Zazen einfach boring. Es ist einfach langweilig. Zen ist langweilig. Und der Mönch, der Paling, fragt, langweilt sich. Er hat jetzt nach einiger Zeit die ganzen Rituale gelernt, kennt den Ablauf, jeden Tag das Gleiche. Und er fragt sich, was jetzt passiert. Was kommt jetzt? Jetzt muss doch irgendwann das wirkliche Zen mal auftauchen. Und Paling gibt ihm eine Antwort, die ihn wahrscheinlich wieder enttäuscht. Die ihm das wirkliche Zen wieder nicht zeigt. Und so ist es mir auch sehr lange gegangen. Man macht ein Session nach dem anderen. Man versucht Sessions dahingehend zu optimieren, dass sie perfekt funktionieren, um Voraussetzungen zu schaffen, damit man ganz bestimmte Erfahrungen macht. Erfahrungen, die man nur auf einem Session machen kann, natürlich, die man selber machen muss und die besonders sind. Und alles andere war für mich eigentlich nur ein Hintergrund. Diese Form, die wir haben, das ist alles nur dazu da, um an diese geheime Überlieferung heranzukommen. Und dann, wenn man eine Zeit lang Sessions mitgemacht hat und ein paar Sachen passiert sind und ganz viele Sachen nicht passiert sind, dann kommt man wirklich an diesen Ort der Langeweile, zu dem Erlebnis, es passiert nichts. Und das ist dann ein Beleg dafür, denken wir, dass entweder die Übung falsch ist oder dass wir mit den falschen Leuten üben oder dass ich selbst falsch übe. Aber eigentlich ist es genau das, worum es letztendlich geht. Denn Zen ist eine buddhistische Schule und in allen buddhistischen Schulen geht es eigentlich nur darum, das loszuwerden, was uns Leiden macht. Und was uns Leiden macht, unterscheidet sich nicht in buddhistischen Schulen. Was uns Leiden macht, ist Gier, Hass, Verblendung. Der Wunsch, eine besondere Erfahrung zu machen, ist verständlich und ist nützlich. Wir können ihn benutzen. Aber wenn wir da nicht rauskommen aus diesem Wunsch, nämlich eine ganz besondere Erfahrung zu machen, dann befinden wir uns die ganze Zeit in einem Zustand der Gier. Vielleicht eine spirituelle Gier, aber es ist immer noch eine Gier. Der Wunsch, dass es anders sein sollte, aufregender, ist das, was letztendlich Hass ist, Ablehnung. Der Wunsch, dass etwas Besonderes passiert, der Wunsch, dass ich irgendeinen Fortschritt mache, meine Ablehnung dessen, wie ich mich wahrnehme, das ist alles Form von Hass. Und die Vorstellung, dass es darum geht, irgendetwas anderes zu sein, als das, was gerade ist, das könnte man Verblendung oder Nichtwissen nennen, weil es darauf beruht, dass es einen wünschenswerten Zustand außerhalb dessen gibt, was mir gerade erreichbar ist. In Wirklichkeit ist es so, dass Paling dem Mönch sehr wohl antwortet und ihn genau darauf hinweist, worum es eigentlich geht. Letztendlich geht es wirklich darum, diese ganzen Wünsche, wie etwas sein könnte, was ich erreichen könnte, was ich verwirklichen könnte, was für ein besonderes Wissen ich bekommen könnte, wegzulassen. Und einfach das mitzumachen, was in diesem Kloster, was auf diesem Session geschieht, ohne für sich irgendein Ergebnis zu wünschen. Und wenn ihr das könnt, und in dem Maß, wie ihr das könnt, werdet ihr etwas erleben, was viel wertvoller ist, als das Erfüllen irgendeines Wunsches oder einer bestimmten Vorstellung. Denn jedes Mal, wenn ein Wunsch von uns in Erfüllung geht, auch ein spiritueller Wunsch, auch wenn es uns gelingt, einen bestimmten Weg zu finden, um in Samadhi zu kommen, erzeugt es wieder eine Anhaftung. Und auch wenn diese Errungenschaften Treppenstufen auf dem Weg sein können, weil sie mir etwas Bestimmtes zeigen. Wenn ich daran festhalte, dann werden sie zu Hindernissen. Wenn ich es geschehen lassen kann, dass ich die Übung einfach mitmache hier, nichts von ihr erwarte und sie einfach ihre Arbeit machen lasse, dann kann es passieren, dass Gier, Hass und Verblendung nach und nach verblassen und ihr immer mehr Freiheit erleben könnt. Jeden Tag des Sessions ein bisschen mehr. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank.